Willkommen bei Remote Leadership, der zweiten Staffel des Chief of Anything Podcasts von und mit Michael Portz und Christian Kohlhoff. Für alle, die auf Entfernung führen oder arbeiten und dabei noch mehr erreichen wollen.
Hallo Michael.
Hallo Michael.
Hallo Christian. Schön.
Zweimal ja, wir haben hier heute im Chief of Anything Podcast zwei Michaels. Den Michael Portz natürlich und als Special Guest heute den Michael Dudlinger von Cashlink. Herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung. Freue ich mich.
Ja, ich finde es auch mega, dass du dabei bist, Michael. Wir kennen uns ja jetzt seit ein paar Jahren auch schon. Ich verfolge auch eure Cashlink-Erfolgsgeschichte immer mit großem Interesse und großer Bewunderung, wie geil ihr da vorankommt mit eurer Firma. Und ja, freue mich total, dass wir heute mal über ein Thema quatschen hier, was uns, glaube ich, allen dreien ziemlich am Herzen liegt, nämlich Remote Leadership.
Ja, Michael, wer bist du und was machst du?
Ja, ich, Michael Dudlinger, bin Gründer und Geschäftsführer von Cashlink. Wir sind ein Fintech-Unternehmen aus Frankfurt. Wir machen Software für die Finanzindustrie. Und zwar digitalisieren wir das komplette Backend der Finanzindustrie mit digitalen Wertpapieren. Das bedeutet, wir unterstützen Banken, Investmentplattformen, Wertpapiere jetzt auch, sagen wir mal, neu und schneller und effizienter auszugeben, nämlich über die Blockchain. Und somit bieten wir eine Komplettlösung für ja die Verwaltung, Ausgabe von tokenisierten Wertpapieren als Software-as-a-Service-Lösung und sind jetzt vor allem aktuell im deutschsprachigen Raum aktiv, sind einer der Pioniere in diesem Blockchain-Space für tokenisierte Wertpapiere, aktuell 14 Mitarbeitende, Venture Capital finanziert und freue ich mich heute hier zu sein und bin gespannt auf die Session.
Ja, klasse. Vielen Dank, Michael. Das heißt, ihr seid ja ein wirklich digitales Unternehmen.
Absolut. Ja. Ich glaube, wir sind da auch von Tag 1 des Startups immer schon sehr, sehr stark digital unterwegs gewesen, sowohl natürlich nach innen gerichtet. Also wir von Cashlink arbeiten mit sehr, sehr digital, aber natürlich nach außen hin, wir digitalisieren die Finanzbranche und deswegen spielt es bei uns eine große Rolle.
Dann ist es euch höchstwahrscheinlich sehr, sehr leicht gefallen, plötzlich auf Remote umzustellen, oder?
Ich würde sagen, ja und nein. Also auf der einen Seite, sage ich mal, von dem technischen Setup her, ist uns, glaube ich, sehr leicht gefallen. Also wir hatten halt viele Tools schon in place. Das heißt halt von Projektmanagement-Tools, Kommunikationstools wie Slack, aber halt natürlich jetzt auch die komplette, ja, wir nutzen jetzt Google, die Google G Suite, das heißt Videotelefonie, und Co. Wir hatten ein Wiki davor. Jeder von unseren mitarbeitenden Personen hatte auch einen Laptop. Ja, teilweise habe ich in Frankfurt ja auch gemerkt, dass zum Beispiel die Banken Probleme hatten, weil die natürlich noch alle stationäre PCs hatten. Mit solchen Problemen hatten wir zum Glück nicht zu kämpfen, sondern vom technischen Setup waren wir schon immer digital. Das hat den Einstieg sicher erleichtert.
So, das heißt, der technologische Umstieg auf Remote war ein Klacks.
Das würde ich so sagen, ja. Ja, da hat sich kaum was geändert.
Wie war denn der emotionale Umstieg? Was hat sich denn da geändert?
Ja, das war schon groß. Und zwar, man muss ja auch sagen, das war jetzt ja nicht mit langer Vorbereitungsphase, sondern Corona kam ja doch von Anfang China weit weg zu Deutschland. Lockdown ging es dann doch sehr schnell. Und auf einmal waren wir alle im Homeoffice und ich habe natürlich schon gemerkt, wir waren davor keine Remote-First- oder Remote-Only-Company. Wir waren bis jetzt immer eine Company, die sich im Office getroffen hat. Und somit war der Umstieg schon emotionaler Natur und auch von der Struktur her und von der Führung her absolut eine Umstellung. Und hat auch so gemerkt, dass man am Anfang des Lockdowns war das für viele Mitarbeiter, waren viele Fragezeichen. Viele haben ja auch noch nie remote gearbeitet. Also wir auch gemerkt haben, dass die Mitarbeitenden bei uns ja auch sich selber Adaption brauchen. Die Company braucht eine Adaption. Wir als Führung brauchen eine Adaption. Und mittlerweile jetzt, aber ich sage mal, jetzt März ging es ja los, März, April. Mittlerweile ist ein sehr eingespieltes Setup. Wir haben viel ausprobiert. Wir haben, vieles hat funktioniert, einiges hat auch nicht funktioniert. Das war uns aber wichtig, einfach immer viel auszuprobieren. Und es wird aber weiter eine Herausforderung bleiben, wo ich aber natürlich durchaus jetzt auch wir alle die große Chance sehen, da natürlich mit einem besseren Setup rauszugehen, als wir vielleicht vor der Corona-Krise hatten.
Mhm. Ja, sehr cool. Du hast ja gerade gesagt, hier hat vieles funktioniert. Da wäre ich jetzt gerade neugierig, mal zu hören, was hat denn so funktioniert? Also vielleicht gerade auch die Sachen, wo du dir am Anfang noch irgendwie Sorgen gemacht hast, ne? Oh Gott, wie machen wir das denn jetzt in dieser neuen Welt? Und wo du dann jetzt heute sagst, ja, das hat cool funktioniert. Kannst du ein paar Beispiele hier an Erfahrungen teilen?
Ja, also eine Erfahrung, die ich gut teilen kann, ich meine, das war uns am Anfang klar, okay, die Kommunikation wird eine große Challenge. Wie ändert sich die Kommunikation? Was bleibt auch vielleicht auf der Strecke? Das war für uns alles Neuland, in dem Fall, wie ich eine Company so remote zu führen. Was wir, sag ich mal, im Nachhinein sich als sehr gut herausgestellt hat, wir hatten schon davor eine gute Meeting-Rhythmen innerhalb des Unternehmens etabliert, also von regelmäßigen One-on-Ones über Arbeit mit Sprints, Sprint-Meetings, über Weeklies mit dem ganzen Team. Und ich glaube, das hat sehr viel geholfen, dass da schon, sagen wir mal, davor schon eine sehr klare Struktur da war und wir die nicht noch auch noch zusätzlich einführen mussten. Das hat sicherlich viel geholfen. Wir haben da aber natürlich auch gemerkt, zum Beispiel, die Tools haben gut funktioniert, der Umstieg hat gut funktioniert. Wir haben auch gemerkt, die fachliche Kommunikation hat sehr gut funktioniert. Also das, die oft auch asynchron stattfindet, eben über Slack und über unsere verschiedenen Tools, die wir nutzen. Mhm. Ich halt wirklich gemerkt habe, sind wir auch, was hat gut funktioniert, es ist teilweise sehr unterabhängig von der mitarbeitenden Person, wie die Adaption im Homeoffice funktioniert hat. Das heißt, so mal als Beispiel, wir haben halt Leute bei uns, die eher eine Präferenz haben, sehr strukturiert zu arbeiten und die ist auch motiviert, strukturmotiviert, also so in dem klassischen Farbmodell, teilweise vielleicht mit einem blauen Touch. Für die hat der Umstieg, so wie ich es mitbekommen habe, sehr, sehr gut funktioniert. Die waren teilweise produktiver zu Hause, nach dem Motto, jetzt nervt mich nicht jemand und tippt mir die ganze Zeit auf die Schulter. Ja, kann ich endlich mal arbeiten? Das war so ein bisschen das Feedback. Da war dann auch teilweise der Output höher. Und auf der anderen Seite haben wir halt Mitarbeitende gehabt, die nicht so strukturiert sind, denen ist einfach schwerer gefallen. Ich persönlich habe auch nicht so viel Strukturmotivation. Mir ist auch schwerer gefallen, mir persönlich. Und wir haben aber auch Mitarbeitende gehabt, für die war erstmal diese Unsicherheit auch extrem schwierig. Also wie geht's eigentlich weiter? So diese Unsicherheit, was die Zukunft bringt, das ist völlig unabhängig von Tools dem Weiteren. Und ansonsten haben wir halt sehr viele Dinge ausprobiert, sei es jetzt auch, ja, wie kriegen wir auch so, sagen wir mal, das zwischen den Türen in der Kommunikation hin. Wir haben eben selber auch gemerkt, das war so eine der Punkte, die ich dann halt Zeit gemerkt hatte, dass ich persönlich jetzt als Gründer, ich kommuniziere immer viel zwischen Tür und Angel. So, beim Mittagessen, wenn jetzt gerade irgendwie ein Kunde angerufen hat, und zwar ein tolles Erlebnis, dann teile ich das im Raum. Das war alles nicht mehr möglich. Und dann haben eben manche Mitarbeiter bei uns einfach auch gesagt, sie haben Informationsverlust gehabt. Mhm. Also dieses Tür und Angel, wie ich halt oft immer kommuniziert habe, natürlich einfach schlichtweg nicht mehr stattgefunden hat.
Wie hast du das gemerkt?
Wir sind immer noch dabei, es zu lösen. Ich würde sagen, es sind wir noch lange nicht am Ende der Fahnenstange, also am Ende des Ziels, oder das Ziel haben wir noch nicht erreicht. Wir haben viel oder probieren gerade viel aus, dass einfach mehr Raum geschaffen wird für diese Tür- und Angel-Kommunikation. Das machen wir einmal A, dass wir jetzt wir haben jetzt einmal auch die One-on-Ones, die Daily Huddles haben wir getrennt. Davor hatten wir im ganzen Team Daily Huddles. Jetzt haben wir teamweise Daily Huddles. Das heißt, es führt dazu, dass man innerhalb des Teams ein bisschen mehr quatschen kann, weil es kleinere Daily Huddles sind, haben wir ein bisschen mehr Zeit, vor und nach dem Daily Huddle zu quatschen. Wir versuchen jetzt gerade solche Dinge einzuführen, wie dass vor dem Team-Meeting 10 Minuten früher der virtuelle Raum schon offen ist, wo man einfach reinkommen kann, über Gott und die Welt quatschen kann. Wir haben jetzt auch so einen random Slack-Channel eingerichtet, einfach um so versuchen, die Kommunikation innerhalb des Teams über alle möglichen Themen auch zu erhöhen. Das ist einmal ein bisschen auch privater Natur, wo es auch um das Thema ja geht, auch die Chemie aufbauen, Trust aufbauen, persönlich Dinge erfahren. Da haben wir am Anfang auch Themen, also viel ausprobiert, sowas gemacht wie Show me your home office, show me your coworker, wo wo jeder mal so ein Bild gemacht hat, dann kam die Katze als Homeworker oder der Partner. Man hat auch da bei den Show Me Your Homeoffices übrigens gemerkt, die Strukturierten bei uns hatten natürlich auch einen strukturierten Homeoffice-Platz. Und die, denen Strukturier nicht so wichtig ist, da sah das halt aus, Bücher, alles nebeneinander und alles kreuz und quer. War auch ganz interessant.
Entschuldigung, das heißt, da läuft dann jemand auch mit einer Kamera durch den Raum und zeigt hier, so sieht es jetzt gerade bei mir aus, so ist mein Homeoffice und ihr teilt das dann so auch auf der visuellen Ebene und macht da so ein, quasi so einen Rundgang durchs Zuhause.
Also wir haben es nicht mit Video gemacht, sondern mit Bildern. Dann hat jeder halt so ein Bild geschossen von seinem Homeoffice-Platz. Aber es wäre auch mal interessant, per Video zu machen, ja.
Cool, danke.
Du hast ja vorhin erwähnt, asynchrone und synchrone Kommunikation. Kannst du mal noch was darüber erzählen, wie du das implementierst?
Ja, also ich merke so, ich habe mir so ein bisschen, da muss ich sagen, habe ich mich auch angelehnt an das, ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen hatte oder gehört hatte, bei einem Vortrag war das, glaube ich, mal, wo ich das mitbekommen hatte. Und habe mich so ein bisschen orientiert und habe mich gute Erfahrungen gemacht mit, und zwar mir ein bisschen zu überlegen, wie viel Emotionalität steckt in der aktuellen Kommunikation und wie viel Fachlichkeit. Und je höher die Komponente der Fachlichkeit, umso eher greife ich jetzt persönlich auf asynchrone Kommunikation zurück. Das heißt, Slack, E-Mail, und also vor allem auch immer mal textliche Kommunikation. Und je emotionaler die Themen sind, umso mehr greife ich da auf die synchrone Kommunikation, also Videotelefonie oder manchmal auch der normale Telefonhörer zu. Was man da natürlich stark merkt, ich meine, ist auch so was ihr auch in den neuen Podcasts immer sagt, so diese das Eisbergbild der Kommunikation. Ja, wir kommunizieren ja eh nur 5% oder 1%, ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, fachlich. Und diese ganzen anderen Kommunikations, wie wir kommunizieren, war ja auch meiner Erfahrung, bleibt viel auf der Strecke. Das fängt an, wenn jemand das Bild nicht anhat, zum Beispiel, bleibt was auf der Strecke. Wenn ich nur per Text kommuniziere, ist einfach der Raum für Missinterpretation viel, viel höher, wie wenn ich halt eine Videotelefonie mache mit Bild und Ton. Und das natürlich die Kommunikation deutlich erschwert. Ich merke auch, es erschwert so ein bisschen, das, was ich auch in eurem Podcast ja teilweise oder gesagt habe, dieses Rapport aufbauen, Chemie aufbauen. Ich bin da auch ein Mensch, der das gerne in Person macht. Und jetzt ist es natürlich auch schwieriger, weil schlichtweg weniger Kommunikationsdaten mehr oder weniger übermittelt werden an den Empfänger. Weil wir halt nicht mehr, ja, zum Beispiel wenn ich mit jemandem Bier trinke abends im Büro manchmal, das Klimpern der Bierflaschen geht alles nicht mehr. Ja? Aber auch auf der anderen Seite, dass man halt sich sieht, weshalb wir zum Beispiel auch jetzt natürlich jetzt in den Meeting-Hygieneregeln mehr einführen mussten. Das heißt eben auch bei unserem Wochenmeeting Kamera an, keine Handy aus, keine Ablenkung, um auch die Ablenkung zu reduzieren, weil wir auch die Erfahrung gemacht haben, dass natürlich die Möglichkeit zur Ablenkung deutlich größer ist im Homeoffice während einem Meeting als früher im Büro.
Was ist denn so die größte Chance deiner Meinung nach, die du jetzt hast mit deinem Unternehmen in Remote-Arbeit?
Also die ganz große Chance sehe ich darin, dass wir es ermöglichen, was wir davor nicht hatten, eine Company zu sein, die remote sehr gut funktioniert. Und das hat natürlich die Riesenchance, sagen wir mal, auch im Hiring, dass man auf einmal ja auch Leute aus der ganzen Welt hiren kann. Also auch der Pool an möglichen neuen Teammitgliedern hat sich ver-x-facht, wenn wir das gut hinbekommen, die Company remote zu führen. Und das sehe ich auch, beziehungsweise auch andersrum, wenn andere Companies jetzt sehr, sehr gut remote führen und ich aber sagen würde, ich bleibe weiterhin eine Office-First-Company, dann hat ja der Bewerber bei mir oder das neue Teammitglied ja noch viel mehr Auswahlmöglichkeiten. Insofern sehe ich es auch als Gefahr, wenn man es nicht tut, aber natürlich vor allem als Chance, das zu tun. Und die Company jetzt so aufzustellen, wie als Geschäftsführung, als Gründer, dass wir effektiv, erfolgreich unsere Ziele erreichen sind mit einem Remote-Setup. Und das gibt uns einfach mehr Flexibilität. Und rein grundsätzlich, das ist vielleicht jetzt noch mehr High-Level, glaube ich, ist auch die Chance für uns als Gesellschaft, die komplette Arbeitsweise komplett neu zu denken, komplett umzubauen. Und es hätte kein Chief Innovation Officer, kein Digitalisierungsminister so hinbekommen, wie das jetzt leider Gottes, also Corona hinbekommen hat. Das wird aber den Arbeitswelt grundlegend verändern und ich glaube, dass das sehr viel Positives haben wird.
Ich finde das einen super spannenden Aspekt, weil ihr seid ja ein Fintech-Unternehmen und ihr sitzt in Frankfurt. Das heißt, wenn ihr da neue Mitarbeiter sucht, dann müsstet ihr ja höchstwahrscheinlich woanders abwerben und dann gibt es höchstwahrscheinlich die gut finanzierten Banken, die eure Mitarbeiter relativ schnell wieder abwerben können. Und jemand, der vielleicht in der Region irgendwo sitzt, in der Provinz vielleicht, die hat dann plötzlich auch die Chance, bei euch zu arbeiten.
Absolut. Also kann man jetzt auch so sagen, wir haben jetzt sind gerade in dem Prozess, dass ein neues Teammitglied kommt, das erste jetzt fully remote. Insofern haben wir da jetzt auch den ersten Schritt schon gegangen. Und kann ich da nur zustimmen. Gerade im Frankfurter Umfeld sind natürlich sehr viele Banken, die auch in dem Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Umfeld sich tummeln, mit teilweise auch sehr attraktiven Arbeitsplätzen, attraktiv da vor allem teilweise auch von der Vergütung her, was für Fintechs ein bisschen schwieriger macht. Mhm. Und deswegen ist einfach eine neue Chance für neue Teamzusammensetzung.
Da werde ich gerade neugierig, wenn du sagst, da kommt jetzt also ein neues Teammitglied und ist also remote, habe ich jetzt rausgehört, angestellt worden. Kannst du da noch ein bisschen was zu teilen? Wie war da so deine Erfahrung mit dem Prozess, also erstmal jemanden zu finden überhaupt, remote, und dann an den Punkt zu kommen, die Entscheidung zu treffen, ja, die Person möchten wir einstellen und vielleicht auch die Überlegung, wie ist dann das Arbeitsverhältnis so remote mit dieser Person? Also kommt die dann vielleicht irgendwann doch zu euch ins Büro oder ist die dann immer remote? Kannst du uns da noch ein bisschen was erzählen von deinen Erfahrungen, wie das so klappt und schon geklappt hat und was jetzt kommt?
Ja, gerne. Wir haben auch Anfang Corona ein neues Teammitglied eingestellt. Bei dem Teammitglied war es dann so bei ihr, dass sie am Anfang fully remote war, weil dann ja super Lockdown war. Nach im Sommer waren wir teilweise wieder ab und zu im Büro. Das heißt, man hat schon gemerkt, für die neue Mitarbeiterin war es wichtig, sobald irgendwelche Leute sich treffen konnten, wollte sie auch treffen. Also war durchaus das Bedürfnis da, die Leute auch in Person zu sehen und da mehr den Team-Spirit vielleicht auch mitzubekommen, wo wir parallel natürlich versuchen, das auch remote virtuellen Team-Events und so natürlich zu schaffen. Trotzdem war da das Bedürfnis da, kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Wir haben das komplette Onboarding damals remote gemacht. Das hat gut funktioniert, auch vom Feedback her gut funktioniert. Wir haben da so, also jetzt auch in der Vor-Ort-Office-Welt einen klaren Onboarding-Plan. Und dann haben wir das jetzt halt fully remote umgesetzt. Im Hiring-Prozess haben wir jetzt halt normalerweise, klar kommt man ins Büro, auch der Mitarbeiter hat ja oft das, oder potenziell neue Mitarbeiter, der hat oft das Bedürfnis auch so einmal das zu spüren, ja, wie fühlt sich das denn an, wenn ich in dem Unternehmen bin, deswegen machen wir auch grundsätzlich Probearbeitstage. Den haben wir jetzt nicht machen können. Was wir gemacht haben, war dann halt, dass das komplette Tech-Team, das ist jetzt ein Entwickler, hatte dann eine virtuelle Session mit den potenziellen neuen Mitarbeitenden, dass er wirklich, sag mal, remote zumindest das ganze Team mal kennenlernen konnte und wir auch darauf schauen, dass jetzt in diesen Kennenlernen-Session, das sollen jetzt keine Interviews dann sein, sondern sollen auch Kennenlernen-Sessions sein, wo man dann auch mal Privatgeschichten erzählen kann, wo man auch mal erzählen kann, ja, wie fühlt sich denn hier an, wenn ich hier wirklich bin? Je nachdem auch welche Präferenz der Bewerber hat, was er da wissen möchte. Und ansonsten war das dann alles über Videotelefonie, muss ich sagen, jetzt aber gut funktioniert.
Da kriege ich jetzt gerade so den Eindruck, wenn ich dir da zuhöre, ich frage mich, wie wird sich da die Zukunft gestalten, weil also der bisherige Prozess, wie wir den aus der physischen Welt, wenn ich es mal so nenne, kennen, ja, ist ja, okay, da kommt jemand ins Haus und stellt sich vor und wir stellen uns als Unternehmen vor, wir lernen uns gegenseitig kennen, vielleicht in einer Serie von Gesprächen, gut, in den letzten Jahren gab es dann auch immer mehr Telefonvorgespräche oder mittlerweile auch Videovorgespräche und so. Und das war ja alles noch ziemlich geprägt, dann immer noch durch den physischen Moment und das sich selber treffen und dann auch die anderen Teammitglieder treffen. Das heißt, wie wird sich das denn in Zukunft vielleicht abspielen? Hast du da schon eine Ahnung, wo das hinführt. Also das fühlte sich für mich gerade, als ich dir zugehört habe, so an, als Mensch, da ist ja auch eine Opportunity drin, dieses Kennenlernen irgendwie viel breiter im Vorfeld aufzustellen. Und ist ja auch günstiger irgendwo, ne? Man muss keiner irgendwo hinfahren, keiner irgendwo hinreisen, sich mal eben so auf einen Videocall treffen, ist ja relativ leicht und schnell. Wo kann das hinführen, Michael? Also, wie sieht die Zukunft aus? Also, wenn du da so hingucken magst, mal eben.
Ja, also ich glaube, das wäre auch eine sehr gute Frage an ein befreundetes Startup von uns, das, wo wir auch den gleichen Investor teilen, nämlich TalentCube aus München, die natürlich da sehr, sehr stark in diesem Bereich unterwegs sind, wo es ja genau um diese Themen geht. Ja, wie viel kann ich denn davor schon remote abbilden? Ich kann da Kosten sparen, indem ich einfach nicht mehr jetzt, auch früher haben wir immer ICE-Kosten bezahlt, teilweise jetzt nach Frankfurt oder Flüge nach Frankfurt bezahlt. Wir sparen uns alle Kosten, man spart sich ja auch Zeit, weil man es ja dann doch irgendwie wahrscheinlich ein bisschen einfacher abbilden kann, wenn man es remote macht. Also ich glaube, da ist einfach ein riesen Kosteneffizienz möglich in Zukunft. Und das ist so eine Erfahrung, die ich gemacht habe, jetzt gar nicht aus dem Recruiting, sondern aus dem eher Frankfurter Investment-Umfeld, dass, also als Corona losging, haben viele gesagt, wenn sie einen Deal machen wollen, ja, man kann ganz viel über Remote machen, aber am Schluss muss man sich mal in die Augen geschaut haben. So ist so ein bisschen im Frankfurter Investment-Umfeld. Und dann geht man halt, also ja, in Frankfurt gibt es ja auch sehr viele Restaurants, wo sogenannte Spesenläden, wo dann die Investmentbranche oft essen geht. Und das hat aber natürlich den Ziel immer, dass man sich kennenlernt und auch den physischen Kontakt hat, bevor man einen Deal macht. Und ich konnte das immer sehr gut nachvollziehen in der Vergangenheit. Was ich jetzt aber merke, jetzt auch im Frankfurter Umfeld oder überhaupt in dem deutschen Fintech-Finanzumfeld, dass jetzt sich die Szene darauf eingestellt hat und gesagt hat, okay, wenn wir jetzt darauf sagen, wir müssen uns immer noch in die Augen schauen, machen wir halt einfach schlichtweg keine Deals mehr. Und deswegen muss für meine Entscheidungsfindung die Information, die vielleicht weniger ist über virtuell, muss reichen für eine Entscheidungsfindung. Ja. Und ich glaube, dass es beim Hiring das Gleiche wird, dass man sich einfach daran gewöhnt, dass ich mit dieser Basis an Entscheidungen, die ich durch einen sehr gut strukturierten virtuellen Prozess auch natürlich da die Datenpunkte maximal erhöhen kann, muss reichen für die Entscheidungsfindung. Ich glaube, dahin wird es gehen.
Das heißt, es geht auch ohne Steaks und Rotwein und sich in die Augen schauen. Ja?
Ja, genau. Cool.
Danke
genau.
dafür.
Jo. Ja, und vielleicht ist das in die Augen schauen dann gerade der Punkt, wo ich dann die Fehlentscheidung treffe. Ja, weil ich dann plötzlich aus dem Bauch raus entscheide und sage, na gut, rein faktisch passt nicht nur, wir können uns so gut in die Augen schauen, dann passt doch. Also könnte ein Bias hervorrufen vielleicht.
Ja, könnte natürlich sein, richtig, ja.
Welche Frage würdest du dir noch stellen an unserer Stelle?
Welche Frage würde ich mir noch stellen? Also, was ich ein interessanter Punkt finde, das kann ich vielleicht immer so noch teilen, wo wir auch noch nicht die richtige Lösung haben. Das, was ich vorhin ein bisschen gesagt habe, dass es ja auch Mitarbeitende gibt, die mit Struktur im Homeoffice sehr gut zurechtkommen. Und es gibt manche Mitarbeitende, denen fällt es schlichtweg schwieriger. Und in der Vergangenheit, muss man ja sagen, hat ja die Company für die Struktur vorgegeben. Ja, in manchen Companies mehr, manchen weniger. Manche Companies sagen, ja, du musst von 9 bis 18 oder 9 to 5 da sein und dann wird die Uhr gestoppt. So läuft es bei den großen Konzernen ja oft. Jetzt bei uns Startups oder auch bei uns haben wir natürlich flexible Arbeitszeiten, aber trotzdem wurde ein Großteil der Struktur vom Arbeitgeber vorgegeben. Und deswegen für mich, was mich auch ein bisschen umtreibt, die spannende Frage, okay, wie kann der Arbeitgeber den Mitarbeitenden unterstützen, diese Struktur im Homeoffice hinzubekommen? Wie viel Prozent davon ist aber auch Eigenverantwortung des Mitarbeitenden? Ja, und so, das ist noch sowas, wo ich auch noch keine Lösung habe, was mich umtreibt.
Super Thema.
Das hört sich ja immer so ein bisschen an, wie plötzlich erwarte ich als Führungskraft, dass sich meine Mitarbeiter selber organisieren. So dieses, ich bring's euch nicht bei und bitte macht's jetzt richtig.
Genau, und welche Support-Hilfestellung kann ich denn da leisten, um das zu vereinfachen, vor allem für Leute, die jetzt halt da nicht die Präferenz haben? Und ja, welche Möglichkeiten gibt's da? Habe ich noch keine Lösung. Ja. Finde ich spannend.
Wenn du einen Tweet absetzen dürftest und wir würden sicherstellen für dich, dass alle Führungskräfte auf der Welt den lesen und beherzigen, was würdest du schreiben?
Zum Thema Remote Leadership.
Zum Thema Remote Leadership.
Dass wir jetzt die einmalige Chance haben, durch ein komplett neu gedachtes Arbeitsumfeld für uns alle die Welt ein bisschen besser zu machen und dass wir alle dafür, also jeder und jeder seinen Beitrag dazu leisten soll und wir das alles positiv, also nicht sehen soll, soll nicht ein blödes Wort, aber dass ich mir wünschen würde, wenn es jeder positiv sieht.
Da hatte ich gerade zwei Gedanken beim Zuhören. Einmal war, New Work ist jetzt wirklich New Work oder wird dann wirklich New Work. Ja. Ja, und der andere Gedanke war, New Work wird auch Better Work.
Ja, cool. Richtig, ja, genau. Das ist vielleicht für einen Tweet schöner zusammengefasst, als was ich gerade gesagt habe.
Dann hauen wir den gleich alle drei raus.
Machst nochmal einen Texter, eine Texterin drüber gehen.
Du, Michael, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe noch ein kleines Geschenk für dich, dafür, dass du dir heute die Zeit hier mit uns genommen hast. Und das Geschenk ist ein Zauberstab. Okay. Und wenn du jetzt diesen Zauberstab annimmst, ist ein Remote Leadership Zauberstab. Also wenn du den jetzt schwingen könntest und machst einfach puff, und dann würde, wie du dich selber führst oder wie du deine Leute führst, wie du das Team führst oder wie du die Firma führst, wenn du damit also jetzt quasi dir einfach das so machen könntest, wie das im nächsten Jahr gerne oder in der Zukunft überhaupt gerne erfolgreich mit Remote Leadership unterwegs sein möchtest, wofür würdest du den Zauberstab dann einsetzen, was dann ab jetzt mega geil klappt?
Was mega geil klappt, dass die, also jetzt auch in Zukunft, wenn ich so das Bild male, dass wir unsere Ziele erreichen natürlich als Remote Company. Also auch, genau auch da, wie ihr es immer schön sagt, also indem wir unsere Ziele erreichen und Mitarbeiter halten, dass wir erfolgreich sind im Remote Leadership, durch das Remote Leadership Bereich. Dass wir die Möglichkeit haben, überall auf der Welt neue Leute ins Team zu holen, um gemeinsam erfolgreicher zu sein und unsere Vision zu erreichen. Dass wir dadurch ja auch mehr diverser werden, was wir als Ziel uns auch vorgegeben haben. Dass wir, sag mal, die Anzahl der Misunderstandings, so messen wir das bei uns auch, um zu schauen, welche Maßnahmen erfolgreich sind und welche nicht, gegen Null gehen. Jeder Mitarbeiter genau weiß, warum er was wie tut und wie das gemessen wird, indem sich jeder wohlfühlt zu Hause, indem jeder die Möglichkeit hat, auch seinen Arbeitsalltag so einzuteilen, dass es für ihn der bestmöglichste Arbeitsalltag, also für ihn und die Company, also für ihn als Privatperson und für ihn als Mitarbeitenden, das bestmögliche Setup ist und wir uns trotzdem vielleicht ein, zweimal im Jahr persönlich treffen, wenn Corona geht, wo das ganze Team zusammenkommt und es da dann aber eher darum geht, vielleicht auch gemeinsam den Erfolg zu feiern. Da haben wir nämlich festgestellt, da kann man viel remote machen, durch virtuelle Tastings, virtuelle Escape Rooms, aber da war meine Erfahrung, eine richtig schöne Feier gemeinsam schlägt dann der Remote halt doch nicht.
Ich freue mich drauf, wenn wir uns mal wieder in Frankfurt sehen auf einen Appleboy und dann auf euren Erfolg anstoßen. Danke dir, Michael, für dein Leadership, deine Führung, Remote und alles andere. Weiterhin viel Erfolg dir und euch.
Vielen Dank. Danke auch für den Podcast und für die Einladung.
Ja, vielen Dank, Michael.
Ciao.
Ciao.
Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Und vielen Dank für deinen Weg zu mehr entspannter Produktivität und besserer Führung. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat oder hilfreich für dich war, dann teile ihn doch bitte mit Menschen, von denen du denkst, dass diese Folge oder unser Podcast insgesamt auch spannend oder hilfreich für sie sein könnten. Teile den Link auch gerne auf deinen Social-Media-Plattformen wie LinkedIn zum Beispiel und schreib vielleicht auch dazu, was du wertvoll findest an dieser Folge oder an unserem Podcast, sodass auch andere Menschen davon profitieren können. Ich werde alle, die uns verlinken und was Nettes über den Podcast schreiben, in den Shownotes der nächsten Folge verlinken, sodass auch du selbst dann direkt von den anderen Hörern gefunden wirst. Also, teile gerne unseren Podcast, poste einen Link auf Social Media, tagge Michael Porz und Christian Kohlhof und schon erscheinst du nächste Woche in unseren Shownotes. Vielen Dank.